Minus 45 Grad auf Leben und Tod. Geschichte muss nicht trocken und spröde sein. In meinem nächsten Podcast werdet ihr erfahren, wie vor 100 Jahren zwei tapfere Männer und ihre 16 Kameraden ihr Leben aufs Spiel gesetzt haben, um das von 10.000 anderen retten zu können. Und ihre Chance dabei war eigentlich gleich null. Vor 100 Jahren, da sind zwei Norweger zu Volkshelden und das sogar auf zwei Kontinenten geworden und haben dann sogar in New York ein Denkmal erhalten. Die folgende Episode kennt im nördlichen Teil Amerikas wirklich jedes Kind. Sie ist dann von Hollywood sogar dreimal und zuletzt erst im Jahr 2017 verfilmt worden. Nur wenige Orte auf der Erde sind derart einsam gelegen wie an der Westküste von Alaska das kleine 1500 Einwohnerstädtchen Nome, in dem seit 1973 der berühmte Iditarod endet, das längste und schwerste Hundeschlittenrennen der Welt. Aber seinen Namen erhielt dieses Rennen von einem hochdramatischen Geschehen, das sich rund 50 Jahre vorher zugetragen hat. Im Januar 1925, da hatte Dr. Curtis Welch, der einzige Arzt für die 10.000 Menschen da im Nordwesten dieses riesigen Landes, nach 4 Todesfällen in nur einer Woche eine Diphtherieepidemie festgestellt und daraufhin verzweifelt um Hilfe telegrafiert, um sehr schnelle Hilfe, denn die Sterberate der angesteckten Personen, die lag bei 100%. Aber die Beringsee vor Nome, die war in den April hinein zugefroren mit aufplatzenden Wasserstellen, mit aufplatzenden Eisscheuen, also vollkommen unpassierbar. Und die wassergekühlten Flugzeuge von damals konnten nur bis minus 20 Grad eingesetzt werden. So verblieb dann als einzige Lösung nur der uralte Postweg von mehr als 1100 Kilometern Länge, eben der sogenannte Iditarod Trail. Alaskas Gouverneur Scott Bone hatte daher zur Bewältigung dieser ungeheuren Entfernung eine Staffel der besten Mascher zusammengestellt, wie die Fahrer der Hundeschlitten auch heute noch genannt werden. Liebe Hörerinnen und Hörer, nur zum Vergleich: Über 1100 Kilometer, das entspricht der Entfernung von Salzburg durch ganz Deutschland bis hinauf nach Dänemark. Unglaublich. Und dann, beim ausgerechnet jetzt auch noch schlimmsten Winter seit Beginn der Wetteraufzeichnungen, mit minus 45 Grad und mehr. Da war allen Fahrern klar, dass es für sie ohne Funk und ganz allein dort draußen in der Wildnis mit ja auch Bären und Wölfen ein absolutes Himmelfahrtskommando und bei zudem auch immer weiteren Sterbefällen in Nome dazu noch ein Wettlauf gegen die Zeit werden würde. Sollte nur einer der Fahrer ausfallen, würde es den Tod für 10.000 Menschen bedeuten. Und im neuen Medium Radio, da verfolgten die Menschen in ganz Amerika diese hochriskante Rettungsaktion. Die ersten 15 Mascher hatten dann das 9 Kilogramm schwere Paket mit den in Fellen eingehüllten Metallzylindern mit den Serumsampullen jeweils 50 bis 60 Kilometer weiter transportiert und waren danach immer mit toten Hunden oder schweren und auch oft lebenslangen Erfrierungen an den dann für die Wechsel dienenden Rasthäusern angekommen, die es auch heute noch in Alaska gibt. Und danach dann übernahm der legendäre Norweger Lennart Sepala als erfahrenster und bekanntester Mascher seiner Zeit mit seinem bereits 12-jährigen Togo, dem aber zähesten und auch berühmtesten Leithund Alaskas, den längsten und mit der Überquerung des sturmgepeitschten Küstengebirges auch mit Abstand gefährlichsten Streckenabschnitt. Sepala, der kämpfte sich dann über mehr als 2000 Meter hohe Pässe mit dort dann Temperaturen von sogar minus 50 Grad, unvorstellbar. Und er schaffte diese tatsächlich auch. Aber dann, bei der extrem steilen Abfahrt, da berührte sein Schlitten in der hereinbrechenden Dunkelheit einen im Schnee nicht sichtbaren Baumstumpf und kippte um. Und als Sepala dann den Schlitten endlich wieder aufgerichtet und auch alles wieder aufgeladen hatte, da war urplötzlich der Zylinder mit dem Serum verschwunden. Sollte nun ausgerechnet er schuld am Tod so vieler Menschen sein? Verzweifelt tastete der Norweger in der Dunkelheit umher, riss sich dann sogar beide Handschuhe herunter und konnte das Paket so im wirklich letzten Moment wiederfinden, bevor ihm die Hände dann erfroren wären. Um danach die Zeit aufzuholen, umrundete Sepala die dann folgende Meeresbay des sogenannten Norton Sounds nicht, sondern er riskierte es und fuhr 20 Kilometer weit quer über die zugefrorene Bucht. Was er bei den dort ständig aufplatzenden Eisscheuen und auch immer wieder freien Wasserstellen nur durch die Erfahrung seines Leithundes wagen konnte. Und dann, kurz vor dem Ufer, da beschleunigte Togo das Gespann urplötzlich und auch ohne jeden Zuruf auf Höchstgeschwindigkeit. Und kaum hatten sie wieder festen Boden unter den Füßen, da war hinter ihnen mit lautem Krachen das ständig vom Meerwasser überspülte Eis der Bucht endgültig zerbrochen. Togos Instinkt hatte sie alle und damit ja auch das Serum gerettet. Mit sagenhaften 200 Kilometern hatte Leonard Sepala dann mehr als die dreifache Strecke aller anderen Fahrer zurückgelegt. Bei diesem Wetter und auch mit der Gebirgsüberquerung, mit diesen Temperaturen eine absolut unglaubliche, eine fantastische Leistung. Und der von schwedischen Einwanderern abstammende Charlie Olsen hatte das Paket danach weitere 70 Kilometer transportiert. Und als Vorletzter der Mascher war dann der zweite Norweger in der Staffel Gunnar Kasen, leider bereits vor dem Eingang der von Dr. Welch an alle Rasthäuser geschickten Sturmwarnung losgefahren. Er wusste nichts davon und geriet so dann wenig später genau in diesen Sturm. In jenen Blizzard mit über 100 Stundenkilometern. In dem von allen Fahrern gefürchteten Whiteout mit praktisch null Sicht und dazu auch noch ohne schützende Felsen in der Nähe, ergriff Carson dann seine einzige Überlebenschance, indem er gegen den Sturm seinen schwarzen Leithund Balto einen Befehl zuschrie, worauf dieser dann das Gespann direkt unter einen großen Baum führte. Carson schirrte dann die Hunde ab, setzte sich auf seiner Felddecke direkt an den Stamm, stellte seinen Wagen quer davor und platzierte schließlich das Paket und seine 15 Hunde dicht um sich herum, sodass sie sich gegenseitig wenigstens etwas wärmen konnten. Jetzt brach der Sturm, das Heulen dieses Infernos voll über sie herein. Und als dann nach einer gefühlten Ewigkeit dieser Blizzard endlich dann vorüber war, da hatte sich der viele Schnee wie ein Leichentuch über die nun völlig stille Wildnis Alaskas gelegt. Und nun die verlorene Zeit wieder aufzuholen, da fuhr der unverwüstliche Carson dann sogar nachts nur im Licht des Vollmondes und seiner Stirnlampe weiter und verließ sich dabei ganz auf Baltos Erfahrung und Instinkt, die nun völlig zugewehten Wege wiederzufinden. Und als dann mitten in der Nacht die Lichter des Rasthauses vor ihnen tatsächlich auftauchten, da atmete er natürlich auf. Balto hatte es tatsächlich geschafft. Der als letzter vorgesehene Mascher, der Deutsch-Amerikaner Ed Rohn, der wartete dort jedoch nicht auf sie, er schlief tief und fest, weil er in Kenntnis der Sturmwarnung bei diesem Wetter niemals mit der Fahrt eines Gespanns gerechnet hatte. Und so fuhr der völlig übermüdete Carson schließlich auch noch die letzten 43 Kilometer bis Nome noch weiter. Und dann, es war der 2. Februar 1925, da lief Balto an der Spitze des Gespanns gegen 5.30 Uhr am Morgen in die um diese Zeit natürlich völlig menschenleere Hauptstraße von Nome ein. Carson fuhr dann noch bis zum Hospital am Ende der Straße weiter. Er taumelte dann nach vorne zu Balto, streichelte ihn und stammelte immer wieder: guter Hund, guter, verdammt guter Hund. Und dann brach er völlig erschöpft und halb erfroren, bewusstlos neben ihm zusammen. Die vier Krankenschwestern des Hospitals, die dies von ihrem Dienstzimmer aus zufällig beobachtet hatten, die holten ihn dann ins Haus, wärmten ihn am Kamin auf und versorgten danach auch die Hunde im Anbau daneben. Dr. Welch, der bei diesem Wetter mit 10 bis 14 Tagen an Fahrt gerechnet hatte, der traute seinen Augen nicht, als da Carson, dann eben auch der letzte der insgesamt 18 Mascher, mit dem so sehnsüchtig erwarteten Paket vor ihm saß. Und mit Hilfe der Antitoxine darin konnte Dr. Welch danach die Epidemie eindämmen und schließlich auch besiegen. Für alle war es wie ein Wunder, dass bei dieser Höllenfahrt die Ampullen mit dem Serum nicht gefroren und auch nicht zerbrochen waren. In einer bis heute nicht unterbotenen, schier unglaublichen Leistung hatten die insgesamt 18 Gespanne in nur 5 Tagen und 3 Stunden die 1100 Kilometer lange Strecke geschafft, für die die Post sonst immer 3 bis 4 Wochen gebraucht hatte. Cepala und Carson waren dann natürlich die Helden. Sie erhielten für ihre außergewöhnlichen Leistungen je $1000 vom Gouverneur und dann in New York auch die Freiheitsmedaille der Regierung. Da man sich nicht einigen konnte, wer von beiden nun wirklich der erfolgreichere gewesen war, einigte man sich dann darauf, im Central Park in New York zur Erinnerung an diese Fahrt die Statue eines Schlittenhundes aufzustellen, die man heute dort noch bewundern kann. Viele Verfilmungen von Auf Hundeschlitten gegen den Tod bis eben im Jahr 2017 zum Film Togo, auch Lieder, auch Gedichte folgten. Und so ist diese grandiose Rettungsaktion der Mascher schließlich unter dem Namen Serum Run to Nome in die Geschichte eingegangen. Und wenn dann dort in Nome in jedem Jahr das berühmteste Hundeschlittenrennen der Welt mit mehreren tausend Zuschauern entlang der Strecke und auch mit TV-Übertragungen in 20 Länder zu Ende geht, dann sind die Gespanne mit GPS, mit Drohnen und Hubschraubern heute immer sehr gut abgesichert. Aber angefangen hat dies alles mit einer kleinen Gruppe von mutigen Männern. Männern wie Leonard Cepala und Gunnar Carson, die mit ihren Hunden immer ganz auf sich allein gestellt ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, um das von so vielen Menschen retten zu können. Damals im Winter 1925 in der Wildnis von Alaska.